Die folgende Geschichte hat sich tatsächlich so vor einigen wenigen Tagen ergeben. Meine Frau und ich saßen abends, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, vor dem Fernseher, haben uns die Nachrichten angeschaut, endlich Feierabend. Und vermutlich sind wir die einzigen Eltern, denen das so geht, aber eins unserer Kinder kam mal wieder raus aus dem Zimmer, war noch nicht eingeschlafen und hat uns mit der Information versorgt, dass es nicht schlafen könne. Und wir wissen ja alle, das Hilfreiche, wenn man nicht schlafen kann, ist erstmal aufstehen und jemanden darüber informieren, weil dann schläft man ja natürlich sofort ein. Diese Diskussion hatten wir schon oft und wir haben schon immer wieder mal unseren Kindern nahegelegt, naja, aufstehen hilft nicht, bleib einfach liegen und irgendwann schläfst du schon ein. An diesem Abend hat meine Frau aber einfach mal was anderes gemacht. Unsere Tochter kam zu uns und meinte, sie könne nicht schlafen. Und war schon da in der Erwartung, was jetzt kommen würde, welche Antwort würde sie kommen, was hat sie sich schon bereitgelegt, warum unsere Antwort ihr nicht helfen könnte. Meine Frau entschied sich aber in dem Moment einfach nur so zu machen. Unsere Tochter musste sich schon ein Grinsen unterdrücken, weil das irgendwie eine Quatschgeste ist, aber als wenn meine Frau eine Art Sandmann, Schlaf, Zauber, Feenstaub auf sie streuen würde, machte sie nur noch einfach und unsere Tochter lächelte ein bisschen, drehte sich um und ging in ihr Zimmer. Es hat funktioniert. Sie war anscheinend völlig aus dem Konzept geworfen worden von dem, was eigentlich sonst immer an Diskussionen abging. Normalerweise würden wir da wahrscheinlich als Eltern sagen, du musst ins Bett, oder wir würden sie versuchen, vernünftig auf Erwachsenenebene anzusprechen, zu argumentieren, alles schon passiert, alles nicht geholfen, nein. Einfach auf kindliche Art und Weise, Zauberstaub und es hat geklappt. Warum erzähle ich das? Weil diese Form von aus dem Konzept bringen und das Gegenüber durch eine unerwartete Antwort dazu zu bringen, sich neu zu orientieren, Moment, was mache ich jetzt? Und vielleicht zu einer neuen Lösung zu finden. Genau das passiert in dem heutigen Predigttext, den ich uns vorlesen möchte, aus Matthäus 16, die Verse 21 bis 26. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite, bedrängte ihn und sagte, das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf gar keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Petrus gefallen diese Worte von Jesus nicht. Jesus bedeutete ihm so viel. Er hat ihn so vieles gelehrt. Er hat Wunder gesehen, die Jesus vollbracht hat. Er hat ihn sogar selber auf dem Wasser laufen lassen. Die Vorstellung, dass dieser besondere und für Petrus so wichtige Mensch ein so schlimmes Schicksal erleiden soll, das war für ihn nicht zu ertragen. Und dann kommt noch dazu, was ich schon in meiner letzten Predigt vor 2 Wochen einmal gesagt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Petrus ein Verständnis von Jesus, dass er ein menschlicher Herrscher sein wird, der Messias, auf den Israel schon so lange gewartet hat, aber ein rein menschlicher, politischer Befreier. Diese Komponente, dass es hier wirklich Gott ist, der auf die Welt gekommen ist, diese hatte er noch nicht. Er hat nur gedacht, durch Jesus, diesen Sohn Gottes, den Messias, wird die politische Freiheit für Israel erreicht werden. Und was ich damals auch sagte, war, dass sich Petrus mit seinem Bekenntnis zu Jesus als Sohn Gottes, was er unmittelbar vor unserem Predigttext getan hat, selbst nicht nur festgelegt hat zu sagen, ja, ich setze alles auf Jesus, sondern sich damit natürlich auch angreifbar macht als ein direkter Nachfolger. Die Feinde Jesu sind jetzt eigentlich auch seine Feinde. Er hat sein eigenes Ergehen von diesem Erfolg der Sache Jesu abhängig gemacht. Und wenn nun sein großer Hoffnungsträger ganz offen erzählt, dass er bald ausgeliefert wird, dass er gefangen genommen wird, dass er sogar getötet wird, dann ist das nicht nur für die Moral seiner Nachfolger schlecht. Petrus sieht hier einfach seine eigenen Fälle davonschwimmen. Das hatte er so nicht geplant. Das wurde auch nicht mit ihm so abgesprochen. Er hatte doch eigentlich auf Sieg gesetzt. Er möchte gewinnen. Wenn Jesus scheitert, dann scheitert auch Petrus. Dann scheitern seine Pläne, seine Vorstellungen von einem Reich Gottes, seine Vorstellungen von einem erfolgreichen Dienst. Das darf nicht sein, Herr. Es ist ein Satz, der vermutlich vielen gläubigen Menschen bekannt ist. Und ohne, dass ich hier jede Situation kenne, ohne, dass ich deine persönliche Situation heute Morgen hier ein bisschen ins Detail kenne, gehe ich davon aus, dass auch du diesen Satz schon das ein oder andere Mal Gott gegenüber gesagt hast, laut oder leise. Und vielleicht ist es sogar ganz aktuell die Situation, in der du dich befindest. Vielleicht passieren gerade in deinem Leben Dinge, die deinen Erwartungen und deinem Bild von Gott nicht entsprechen und mit ihm nicht zusammenpassen. Und damit meine ich es nicht auf eine positive, irritierende Art und Weise, dass du vielleicht neue Facetten von Gott entdeckst, die dich irritieren, aber auf eine erfrischende Art und Weise eine neue Seite von Gott entdecken lassen, sondern die dich einfach nur erschrecken und fassungslos sein lassen. Erschütternd und vielleicht sogar völlig konträr zu deinen bisherigen Annahmen, wie ein Leben mit Gott eigentlich funktioniert. Das ist eine harte Erfahrung, die stark am eigenen Glaubensgerüst rütteln kann. Und da wird es Petrus nicht anders gegangen sein. Eben noch wurde er von Jesus selbst gelobt und vor allem gewürdigt, dass er der Fels sei, auf dem alles aufgebaut werden wird. Und im nächsten Moment ist er ein Satan, ein Versucher, ein Durcheinanderbringer, der Gott von seinem Weg abbringen möchte. Jesus durchkreuzt hier seine Erwartungen. Und er tut es nicht nur inhaltlich, sondern er tut es auch auf die Art und Weise, wie er mit Petrus spricht. Er tut es ganz ähnlich, wie meine Frau es im Eingangsbeispiel getan hat. Er tut es auf eine Art und Weise, die in der Transaktionsanalyse sogar einen Namen hat. Jesus benutzt hier eine durchkreuzende Transaktion. In der Transaktionsanalyse kennt man parallel verlaufende Transaktionen und durchkreuzende. Parallele Transaktionen, das sind das Senden von Botschaften aus einem ganz bestimmten Ich-Zustand heraus zu einem anderen ganz bestimmten Ich-Zustand bei meinem Gegenüber und die Antwort aus dem entsprechenden Ich-Zustand zu meinem. Das klingt komplizierter, ich mache es an einem Beispiel deutlich, dann ist es vielleicht viel verständlicher. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause von einem gestressten Arbeitstag und euer Partner, eure Partnerin hat, weiß ich nicht was gemacht, aber die Wohnung sieht nicht gut aus. Es ist nicht abgewaschen, Essen ist nicht fertig und keine Ahnung, es sieht überhaupt nicht aufgeräumt aus. Klamotten liegen auf dem Boden und so weiter. Und dann kommt ihr rein und sagt, wie sieht's eigentlich hier aus? Ich arbeite den ganzen Tag, da kann man doch wohl erwarten, dass man wenigstens hier zu Hause hier seine Ruhe hat und nicht noch mal machen muss und so weiter und so weiter. Ihr sprecht in dem Moment aus einem kritischen Eltern-Ich das Kind-Ich eures anderen ab. Da ist es kein Gefälle von zwei Erwachsenen, die sich auf Augenhöhe begegnen, sondern die Eltern schimpfen mit dem Kind. Und je nachdem, wie euer Partner, eure Partnerin gestrickt ist, kommt auch eine entsprechende Antwort. Vielleicht aus einem angepassten Kind, das sagt, oh, tut mir leid, ja, tut mir, ich mach's auch gleich und ich will, ja, tut mir leid, ich mach's. Oder vielleicht aus einem rebellischen Kind, sagt, nö, das sind deine Klamotten, kannst du doch selber aufheben, warum überhaupt und so weiter. Und so kann diese parallele Transaktion die ganze Zeit weiterlaufen. Oder der Chef kommt rein, knallt einem Batzen Sachen auf den Tisch und sagt, das muss bis heute erledigt werden. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es hier ganz Ärger und dann gibt es Überstunden und sonst was. Auch da wieder ein Gefälle. Durchkreuzende Transaktionen passieren, wenn auf einmal jemand dieses Hin und Her verlässt und einen anderen Ich-Zustand einnimmt, egal welchen. Und die Folge davon ist, dass es immer dazu führt, dass alle Beteiligten für einen kurzen Moment erstmal irritiert sind, weil es überhaupt nicht mit dem bisherigen Verlauf passt und sich neu orientieren müssen, wie es jetzt weitergeht. Die Dynamik, die es gab, die wurde durchbrochen und es ist eine Neujustierung nötig. Und ich kann es nicht belegen, aber so wie es aussieht, war Jesus einer der ersten Theater, die es gab, Transaktionsanalytiker, weil er Petrus hier genauso auf diese Art und Weise irritiert, wie es in der Transaktionsanalyse durch eine durchkreuzte Transaktion dargestellt wird. Petrus kommt als fürsorgliches Eltern-Ich zu einem Jesus und sagt, Jesus, das darf nicht sein. Ich werde dich beschützen oder du musst dich selber gut schützen. Du musst Sorge für dich tragen. Und er hat vielleicht erwartet, dass Jesus sich dankbar an ihn wendet, sagt, ach, danke, dass du es so gut mit mir meinst. Ja, vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Wenn du mir hilfst, dann wird das schon werden, Petrus. Oder wenn ihr zu mir steht. Aber nein, er durchkreuzt es und er fährt ihn sehr harsch an. Wie muss sich Petrus da gefühlt haben? Kurz nachdem er von Jesus so stark gelobt wurde, obwohl er es doch mit Jesus so gut meinte. Aber Jesus belässt es nicht nur bei dieser Irritation, sondern er nutzt es auch für eine Neujustierung des Miteinanders. Und zwar nicht nur gegenüber Petrus, sondern gegenüber all seinen Jüngern. Er macht deutlich, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und da sind dann Vokabeln dabei, die so überhaupt nicht nach Erfolg oder Sieg klingen. Selbstverleugnung, Kreuz tragen, das Leben verlieren. Gottes Vorstellungen von Erfolg deckt sich nicht immer unbedingt mit unseren Vorstellungen von Erfolg. Vielleicht ist das kein neuer Gedanke für dich heute Morgen, aber ich merke bei mir selbst immer wieder, ich muss das immer noch lernen. Ich bin dabei, das zu verstehen. Ich glaube, jeder von uns hat seine Vorstellungen davon, wie ein erfolgreiches Leben mit Gott aussehen kann, wie ein erfolgreiches Gemeindeleben aussehen sollte, wie unser Leben aussehen sollte, wenn wir uns ganz auf Gott einlassen und ihm vertrauen, wie ein Leben aussehen müsste, wenn der lebendige Gott sich zu einem stellt, hinter einem stellt und sich selbst für einen stark macht, weil ich mich ja für seine Sache stark mache. An welcher Stelle machst du deine Vorstellungen von Erfolg zu seiner Vorstellung von Erfolg? Und wie gehst du damit um, wenn deine Erwartungen von Erfolg in welcher Form auch immer nicht erfüllt werden von Gott? Das darf nicht sein, Herr. Gibt es Bereiche oder Dinge in deinem Leben, die du nicht loslassen möchtest, sondern mit einer Erwartung daran festhältst, dass es doch genau so laufen sollte, wie du es möchtest? Petrus wurde irritiert und musste sich von seiner eigenen Vorstellung, was es Sohn Gottes bedeutet, verabschieden, weil Gott andere Pläne hatte, die nicht hier auf der Erde vollfüllt werden sollten, so wie Petrus das wollte. Und Jesus hat ihn damals irritiert und er irritiert auch uns heute noch. Sicherlich nicht so verbal, wie er es bei Petrus gedacht hat, und doch kennen wir doch diesen Satz, das darf nicht sein, Herr. Die Frage ist, wie gehst du mit dieser Irritation um, wenn sie dir begegnet? Bleibst du in dieser Irritation stecken oder siehst du es als eine Chance für eine Neuausrichtung? Diese Neuausrichtung bezieht sich auf die Vorstellung davon, was Nachfolge Jesu bedeutet. Denn Jesus macht klar, ihm nachzufolgen, das ist keine Methode, die wir anwenden können, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Zumindest nicht, was die allgemeine Vorstellung davon angeht, was Erfolg bedeutet. Nachfolge Jesu, Gott nachzufolgen, bedeutet, eine Beziehung mit Gott einzugehen, bei der ich nicht nur meinen eigenen Willen und meine eigenen Vorstellungen einbringe, sondern mich auch mit Gottes Willen und seiner Sicht von Erfolg auseinandersetzen muss. Und das hat dann zur Folge, dass ich dann auch meine eigenen Vorstellungen an den Vorstellungen von Gott angleichen und abgleichen muss. Möchtest du das? Dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, dass es seine Herrlichkeit ist, seine Kraft und nicht deine. Wer versucht, sein Leben zu behalten, sagt Jesus, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Das ist ein Versprechen von Jesus und es ist auch gleichzeitig ein Anspruch an uns. Das Versprechen, das er sagt, wir werden dieses wahre Leben finden. Ein Leben, das davon geprägt ist, weil es von Gott, mit Gott verbunden ist und nicht länger von ihm getrennt ist. Der Anspruch ist aber nicht, dass wir dafür etwas tun müssten. Wir müssten dafür nicht in erster Linie aktiv werden. Genau das würden aber sehr viele Menschen gerne tun. Ich bekomme was, ich bin auch bereit, etwas dafür zu tun, mich für meine Überzeugungen einzusetzen, aktiv zu werden, mich anzustrengen, vielleicht auch einen Preis dafür zu bezahlen, Entbehrungen entgegenzunehmen. Das ist nicht das, was Jesus in erster Linie möchte. Der Anspruch ist, dass wir loslassen sollen, die eigenen Überzeugungen von Erfolg richtig loszulassen und Gottes Überzeugungen dafür höher zu halten. Das ist nicht ohne. Das ist ein sehr herausfordernder Anspruch. Das sind zum Teil sogar richtig schmerzhafte Prozesse, bei denen du herausgefordert wirst, vielleicht Abschied von Ideen und Vorstellungen zu nehmen und dich davon zu lösen. Wenn du mit deiner Gesundheit, deinen Finanzen, deinen Lebensumständen haderst, weil du erwartest, dass du als Kind Gottes eigentlich ein besseres Leben haben solltest, dann befindest du dich womöglich gerade genau in diesem Kampf zwischen dem Festhalten und dem Loslassen, dem Leben gewinnen und dem Leben verlieren. Loslassen heißt nicht mehr danach zu schauen, wie es gut werden kann nach meinen eigenen Maßstäben, sondern was Gott vielleicht trotz der schlechten Umstände, die ich als nicht gut bewerte, dennoch machen kann. Petrus wollte Jesus auf diesem Thron sitzen sehen und er wollte selbst neben ihm sitzen. Die Bibel sagt uns, das wird passieren, irgendwann einmal, aber nicht hier auf Erden. Das war aber genau das, was Petrus wollte. Jesus wird nicht in Jerusalem auf einem Thron sitzen, sondern er führt ihn außerhalb von Jerusalem, zu Golgatha, zum Kreuz. Und gleichzeitig sind wir von Gott angehalten, einen Glauben zu entwickeln, der Berge versetzen kann, der Gottes Wirken und sein Heilen in unserem Leben erwartet. Wir sollen dafür beten und mit dieser Erwartung leben. Wenn man diese beiden Sachen sieht, dass wir vieles von Gott erwarten sollen und gleichzeitig aber auch unsere Erwartungen loslassen sollen, dann klingt das doch recht paradox. Und das ist es auch, weil wir einen Gott haben, der die Vorliebe für das Paradoxe hat. Sein Wesen ist paradox. Ein Gott, Gott ist eins und drei Personen. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Wir leben von der Gnade und dennoch sind unsere Werke so wichtig. Der Sieg des herrlichen Gottes über den Tod und die Sünde durch eine Schande und einen Tod am Kreuz. Wir als Gemeinschaft von Heiligen und gleichzeitig Sündern. Gottes Reich, das jetzt schon ist und noch nicht hier ist. Und eben auch dieses Paradoxon von einer Nachfolge als etwas Heilsames und etwas Leidbringendes. Beides ist richtig. Und es fühlt sich so, dass sich das doch irgendwie gegenseitig aufheben muss. Es geht doch eigentlich nur das eine oder das andere. Beides ist richtig und beides ist gleichzeitig wahr. Und beides gleichzeitig als wahr zu nehmen, das ist anstrengend, das ist spannungsreich, das macht den Glauben nicht einfach. Denn der Glaube ist nichts Einfaches. Christsein, Jesus nachfolgen, ist nicht leicht. Es ist, so wie Jesus sagt, es ist ein schweres Kreuz auf sich nehmen und tragen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Und lass dich von Jesus nicht nur irritieren, sondern auch neu ausrichten. Sei ehrlich mit dir und prüfe, was deine Vorstellungen von einem erfolgreichen Nachfolgen Jesu ausmacht. Und womöglich musst du dich dann entscheiden, ob du bereit bist, diesen schmerzhaften Prozess des Loslassens dieser Vorstellungen zu leisten. Und gleichzeitig erwarte Großes von Gott und suche ihn, aber auch in dem Ausbleiben dieser Erwartungen. Denn er hat gesagt, er ist dort, er ist gerade dort, in dem Schweren, in dem Tiefen. Dort ist er hingegangen, dort können wir ihn finden. Und dort finden wir das wahre Leben. Nicht unbedingt das erfolgreiche Leben, aber das wahre Leben. Amen.